Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger.
Einen schönen guten Abend, mein Name ist Steffen Karnet.
Wir begrüßen Sie zu Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute zu einem Thema, das wir auch auf diesen Radiosendungen bewusst versuchen zu pflegen und zu entwickeln: Dialogskultur. Und wir haben das genannt erleuchtende Gespräche. Und wir wollen ihm einfach nachgehen, dass miteinander ins Gespräch kommen, wenn Menschen miteinander sprechen und sich austauschen, das durchaus eine ganz spezifische Form von Bewusstseinspraxis sein kann. Aber man könnte sogar sagen, spiritueller Praxis. Und ein Grund, den wir als Anlass genommen haben, dieses Thema, das uns ja prinzipiell sehr nahe ist, hier im Radio wieder einmal direkt anzusprechen, ist, dass wir am letzten Wochenende hier in Frankfurt die 7. Spirituelle Herbstakademie gemeinsam mit dem Integralen Forum, der Integralen Akademie und der anthroposophischen Zeitschrift Info3 gemacht haben, wo so 100, 110 Leute gemeinsam ein ganz 3 Tage lang der Frage übers Denken nachgegangen sind. Die regelmäßigen Zuhörer unserer Sendung werden das ja wissen. Wir haben das ja auch in der Sendung vorbereitet. Und wir wollen jetzt nicht noch einmal in das Thema des Denkens eingehen, sondern in die Kommunikationskultur, die wir auch speziell an diesem Wochenende in einem Format, das wir Evolutionscafé nennen, angewandt haben, wo es einfach darum geht, in einer Art und Weise miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich sag's mal salopp, die nicht egoisch ist. Und das klingt einmal so, aha, nicht egoisch, was soll das heißen? Aber ich glaube, das kann man sehr gut benennen. Eine transegoische Kommunikationskultur geht über etwas hinaus, das in der Regel uns zur zweiten, wenn nicht sogar zur ersten Natur geworden ist, nämlich diesen Weltbezug, wo ich mich als ein getrenntes Etwas wahrnehmen, das seine eigenen Grundlagen darin hat, eigene Ideen, eigene Vorstellungen, vor allem von sich selbst und von der Welt zu haben. Und das ist die Grundlage der Begegnung. Und letztendlich, worüber man redet, auch wenn man wirklich inspirierte Gespräche hat, die Aufrechterhaltung dieses Selbstgefühls, dieser Selbstwahrnehmung, ist so eine grundlegende Dominante, wie man Menschen begegnet. Und all das, was das in Frage stellt, wird oft, und man sieht es in der Regel leichter bei anderen als bei einem selbst, zu einem Grund, sehr kontrovers miteinander zu reden. Oder es geht auch genauso umgekehrt, sich mit anderen Menschen zu alliieren, zusammenzubringen. Aber das Motiv dieses Zusammenkommens ist, dass man seine eigenen Selbstwahrnehmung hier stärken möchte, aufrechterhalten möchte. Und dem entgegen steht eine andere Wahrnehmung von Realität. Und die hat sehr viel mit Bewusstseinsbewusstheit zu tun, was wir hier immer schon wieder in unseren Gesprächen am Radio immer wieder ansprechen. Also überhaupt wahrzunehmen, Moment mal, Bewusstsein, das ist ja was. Und das andere, und wir werden da später im Gespräch noch mehr darauf zu sprechen kommen, ist Prozessbewusstsein. In dem Augenblick, wo wir hier die Mikrofone aufgedreht haben, Steffen mir gegenüber sitzt, wir beide vor einem Mikrofon, haben wir einen Prozess begonnen. Da ist jetzt 3, 4, 5 Minuten schon begonnen. Und etwas entwickelt sich, etwas ist zwischen uns, was hier als Möglichkeit sich entwickelt. Wie sehr bin ich mit meinem Wollen und mit meinem unterstützen bei dem, was sich hier entwickelt, egal wo meine Selbstwahrnehmung ist. Vielleicht nicht einmal egal, aber nicht so wichtig. Das, was zwischen uns als Potenzial da ist, ist wichtiger. Wenn diese Schwelle überschritten ist, dass das, was zwischen uns als Prozess sich entwickelt, wird was anderes möglich.
Ja, und ich höre dir so zu und schaue dich an und ich bin mir genau dessen bewusst, dass sich da etwas zwischen uns bewegt und vor allem, dass sich Denken zwischen uns bewegt. Und das war ja auch das Thema der Herbstakademie und ich komme jetzt noch mal auf das Denken zurück, weil großen Einblick, den ich hatte auf der Herbstakademie, wie eigentlich lebendiges Denken die Voraussetzung ist für eine lebendige Gesprächskultur zwischen uns. Und weil du die Herbstakademie angesprochen hast und die auch noch sehr lebendig in mir ist, weil wir da seit 7 Jahren diese Art von Gesprächskultur pionieren, und das auch ein gutes Beispiel ist, weil ja da 3 verschiedene Denkrichtungen mit unterschiedlichen Begriffen und Inhalten zusammenkommen und einen Weg finden, sich miteinander auszutauschen, wo die Inhalte dieses Denkens nicht im Vordergrund stehen, weil man daran interessiert ist, zusammenzukommen und in etwas zusammenzukommen, was sich weiter bewegt und über den Einzelnen hinausgeht und man zu einer Erkenntnis kommt und zu einem Verstehen, was kein Einzelner vorher gehabt hatte. Und ich glaube, das ist etwas, dem man sich immer mehr bewusst wird, wenn man an der neuen Gesprächskultur interessiert wird, weil man sieht, wie unser traditionelles und geprägtes Denken konditioniert ist und was es eigentlich braucht, was Neues zu kreieren miteinander.
Du hast angesprochen, dass etwas anderes wichtiger ist als die Inhalte. Und lass mich dazu fügen, das heißt überhaupt nicht, dass die Inhalte nicht wichtig sind. Die Inhalte sind, gerade wenn man es jetzt so mit dem Thema, was du hier mit ins Spiel gebracht hast, nämlich das Denken selbst, natürlich wichtig. Und wirklich Denkinhalte gemeinsam zu erörtern, gemeinsam nachzugehen, ist ein guter Bestandteil eines guten Gesprächs. Aber, und da hast du, glaube ich, einen wichtigen Punkt angesprochen, wahrzunehmen, wenn Menschen miteinander in den Austausch kommen, wenn einfach die Kanäle offen sind, man redet miteinander, dann entsteht etwas zwischen Menschen, das man auch ein Bewusstseinsfeld nennen kann, wo entweder Dinge zäh werden, eng werden, blockieren oder einfach um so Wörter zu verwenden, die versuchen, das zu bezeichnen. Man kann dann auch später noch das genauer ansehen, was damit gemeint ist, dass etwas in den Fluss kommt, etwas aufgeht, etwas sich entwickelt, dass hier neue Öffnungen sich zeigen, die natürlich verbunden sind mit den Inhalten, die man spricht, aber nicht nur die rationalen Inhalte dessen sind, sondern eben auch das, was real an Leben zwischen uns passiert. Ich habe das manchmal oder für mich so auf den Punkt gebracht, dass man wahrnehmen kann, dass wenn man miteinander redet, man auch Bewusstsein bewegt. Das heißt, jedes miteinander in Kontakt kommen, jedes miteinander ins Gespräch kommen, hat eine Seite, wo es über etwas geht, über Inhalte geht, aber es hat auch eine Seite, wo etwas im Bewusstsein bewegt wird. Und das ist ich muss meine Wahrnehmung woanders hinlenken, wenn ich sehe, dass hier Bewegung generiert wird, wenn Menschen miteinander sprechen. Mhm. Und das, was hier bewegt wird, kann in verschiedene Richtungen bewegt werden. Das kann eben größer werden, weiter werden, dichter werden, sich entfalten. Es kann aber auch eng werden, es kann zusammenbrechen, es kann kollidieren, es kann sich total verstocken. Und allein wenn man es so anspricht und mit so vielleicht noch allgemeinen Wörtern bezeichnet, kann man trotzdem was damit verbinden, dass das etwas mit unserer Erfahrung von Gesprächen zu tun hat. Wir alle kennen beide Seiten der Gespräche, wo das eine oder das andere passiert ist. Aber allein wahrzunehmen, dass das in Gesprächen der Fall ist, ändert etwas. Weil in dem Augenblick, in dem ich das nicht nur wahrnehme, dass dem so ist, weil ich glaube, die Wahrnehmung hat jeder, sondern es mir oder uns auch bewusst mache, kann ich mein Verhältnis dazu ändern. Das heißt, ich kann hier in ein bewusstes Verhältnis eingehen, wo ich sage, Moment mal, ich möchte, dass das in Dynamik bleibt. Moment mal, ich möchte, dass das sich weiterentwickelt und kann darauf reagieren. Das ist so wie mit jeder anderen menschlichen Tätigkeit. Das kann man mehr oder weniger geschickt, skillvoll machen, aber es ist lernbar. Aber es ist nur dann lernbar, wenn das, was zwischen uns am Prozess sichtbar wird, wichtiger ist als ich und meine Eigenheit, ich und mein Selbstwertgefühl und all das. All das, was einfach das getrennte Ich ausmacht. Nicht, dass es unwichtig ist, nur dass das zwischen uns als Prozess da ist, ist wichtiger. In dem Augenblick, in dem die Erkenntnis einmal da ist, besteht die Möglichkeit, sie wertzuschätzen, sie so wichtig zu nehmen, dass man gemeinsam in einem lernenden Feld diese Möglichkeiten entwickelt.
Ja, und ich glaube, was du ansprichst, Tom, ist wirklich die Fähigkeit und das Interesse, bereit zu sein, mehr wahrzunehmen als lediglich die Inhalte, die man miteinander austauscht. Weil ein gutes Gespräch bewegt Inhalte, aber es bewegt auch Bewusstsein, so wie du das beschrieben hast. Und ich weiß in meiner eigenen Erfahrung, wenn ich in einer Unterhaltung bin, was sich immer mehr zeigt, dass ich eigentlich mehr interessiert daran bin, wie jemand denkt, als was jemand weiß. Das Wissen ist wichtig, aber was mich mehr interessiert, wie offen ist das Denken, in dem wir uns treffen? Oder wie eng ist das Denken? Weil man kann Inhalte bewegen und über Konzepte sich austauschen, wenn da die Bereitschaft ist für Offenheit und für Begegnung. Und das, denke ich, sind Qualitäten, wie du sagst, die man erlernen kann. Und es braucht ein Interesse daran.
Ja, es braucht ein Interesse daran. Und es braucht auch eine menschliche Reife. Weil das, was uns oft daran interessiert, was uns oft daran hindert, daran interessiert zu sein, ist ja nicht, dass man es nicht sehen würde, obwohl das auch der Fall ist und auch der Fall sein kann, sondern dass mir andere Dinge wichtiger sind. Dass es mir so wichtig ist, Dinge zu wissen. Dass es mir so wichtig ist, brillant zu sein. Aber es kann genauso der Fall sein, dass es mir so wichtig ist, dass ich nichts weiß und hier nichts zu sagen habe. Und ich nicht riskieren möchte, dass das gesehen wird. Und dass das mir wichtiger, dieses nicht gesehen werden, wichtiger ist, als den wie immer großen oder kleinen Anteil, den ich hier mal anschieben kann, damit zwischen uns ein lebendiges Gespräch in einem lebendigen Bewusstsein möglich wird.
Ja, du sprichst da was ganz Wichtiges an. Es braucht menschliche Reife und mit dieser Reife braucht es auch Entsagung, weil um ein lebendiges Gespräch zu führen, muss der eine, und den hast du, glaube ich, gut beschrieben, vielleicht einfach bereit sein, mehr zuzuhören, als sich immer auf das zu beziehen, was man weiß. Und der andere muss vielleicht riskieren, wirklich gesehen zu werden und sich wirklich einzubringen ins Gespräch und nicht zu glauben, er würde nicht teilnehmen. Weil wir alle kommen in unterschiedlichen Voraussetzungen in Gespräche. Aber wir können uns diese Gespräche auch nicht aussuchen. Jede Begegnung ist eigentlich das Potenzial für ein lebendiges Gespräch. Und wen wir treffen, wissen wir vorher nicht. Und wir kommen alle mit unterschiedlichen Voraussetzungen da rein. Aber wie offen und bereit bin ich und wie reif bin ich, Raum zu machen für eine Begegnung und mich nicht nur auf mich selber zu beziehen?
Ja, und wie du richtig sagst, jedes Gespräch ist anders, jede Begegnung ist anders. Weil es kann durchaus sein, dass in einer Begegnung ich einfach so in einer Situation bin, wo ich eigentlich diese Begegnung dominiere, einfach weil ich mehr zu sagen habe, mehr Lebenserfahrung habe, wie auch immer. Und ich einfach aufpassen muss, dass ich nicht dominieren möchte, sondern dass das, was hier an Fähigkeiten da sein mag, dazu da ist, dass zwischen uns was möglich wird. Und dann im nächsten Augenblick kann ich in einer Situation sein, wo jemand so dominant mir gegenüber ist, dass es mir eigentlich die Rede verschlägt und ich eher ins Stottern gerät und ich eher damit beschäftigt bin, ja nur nichts Dummes zu sagen, damit ich nicht irgendwie anders dastehe, als ich dastehen möchte. Es klingt trivial, aber ich denke, jeder kennt beide Situationen. Jedenfalls kenne ich beide Situationen. Und wenn man diese beiden Situationen als ziemlich archetypischen Situationen nimmt, das eine, wo man sich dominant fühlt und einfach seine Wichtigkeit oder wie auch immer glaubt wahrzunehmen, das andere, wo man sich irgendwie wie der letzte, ja, ich sag's nicht, vorkommt. Zwei sehr unterschiedliche Situationen. Beides sind Situationen menschlicher Begegnung. Und in beiden ist es möglich, dass diese Begegnung gelingt. Die Begegnung gelingt, wenn wir uns adäquat begegnen. Da hat durchaus Unterschied Platz. Da ist durchaus berechtigt, dass der, der mehr zu sagen hat, auch mehr sagt. Und das ist ein Miteinander herausfinden, was ist adäquat, was ist in einer Situation adäquat, dass weder jemand an die Wand geredet wird, noch ich einfach nichts sage aus lauter Angst, blamiert zu sein, sondern dass ich die Situation in ihrer Lebendigkeit im Blick habe und ihre Lebendigkeit das ist, was ich eigentlich am meisten will.
Du sagst aber was sehr Schönes, was mir auch auf der Herbstakademie nochmal ganz neu bewusst geworden ist, dass jede Situation ist speziell und jede Situation braucht eine adäquate Reaktion. Und diese adäquate, angemessene Reaktion, die es braucht, um ein lebendiges Gespräch zu führen, ist im Grunde genommen schon da. Ja, wir müssen im Grunde genommen nur offen sein und bereit sein zu sehen, was es braucht. Und insofern hat es weniger damit zu tun, was ich vielleicht glaube zu wissen oder was ich entwickelt habe als Denkstärke, sondern es braucht mein Interesse, einfach da zu sein für diese lebendige Gesprächssituation, die im Grunde genommen sich entwickelt, auch im Gespräch, ja, weil in der Art und Weise, wie wir reagieren, braucht es im nächsten Moment schon wieder eine andere Reaktion. Aber es ist in der Lebendigkeit, die eigentlich schon da ist und nicht getrennt ist in mir. Und irgendwie sehe ich dann auch, dass eigentlich Denken viel weniger das ist, was ich ins Gespräch bringe, sondern eigentlich schon eine lebendige, sich entwickelnde Realität ist, auf die ich reagiere.
Jetzt haben wir natürlich in dem Einladungs-E-Mail zu dieser Radiosendung den Mund ziemlich voll genommen und haben dem Ganzen den Titel gegeben, Erleuchtende Gespräche. Und man kann natürlich meinen, dass das kokett gemeint sei. Es ist es aber nicht. Es ist nicht kokett gemeint. Ich denke echt, dass Gespräche erleuchtend sein können. Und abgesehen davon, dass ich meine, dass jeder von uns Erinnerungen hat von Gesprächen, denen er diese Qualitäten zuordnet, wo aufgrund einer Qualität, sei es der Gesprächspartner, sei es die Gesprächsumstände, einem der Knopf aufgeht und irgendwie etwas aufbricht, was das Leben auf den Kopf stellt oder vom Kopf auf die Füße stellt. Aber ich meine noch mehr, dass eine Dimension innerer Freiheit im Gespräch sichtbar und zeigbar und praktizierbar ist, die wirklich diesen Begriff erleuchtend verdient. Und vielleicht ist es auch ganz gut dazu zu nehmen, dass in der Arbeit von den Leuten Next und in der Arbeit von Andrew Cohen, wenn Andrew Cohen in seinem ganzen Konzept von evolutionärer Erleuchtung, von Erleuchtung spricht, er hier zwei verschiedene Dimensionen im Bild hat. Und die eine Dimension, die wie immer wieder als die Meditationsdimension oder Seinsdimension ansprechen, die wir auch schon oft in diesen Gesprächen behandelt haben, wo es einfach diese Haltung und Erfahrung von der Freiheit, von den Inhalten des Bewusstseins geht. Das, was in Meditation praktiziert wird. Und ja, es ist offensichtlich, so gut wie jeder wird akzeptieren, dass Meditation eine spirituelle Praxis ist. Jeder, der sich irgendwie mit dem Thema beschäftigt hat oder nicht ist, sein kann, dass Meditation eine spirituelle Praxis sein kann. Es kann auch sehr viel anderes sein. Es kann eine Entspannungstechnik sein. Aber Meditation in ihrem Tiefsten hat die Qualität, eine spirituelle Praxis zu sein und, um es noch mehr auf den Punkt zu bringen, eine Erleuchtungspraxis zu sein. Damit ist gemeint, eine Dimension innerer Freiheit freizulegen. Gesprächskultur zielt auf diese andere Dimension ab, nämlich wo sich Bewusstsein bewegt. Weil das ist ja genau das, was in Meditation nicht der Fall ist. In Meditation kommt Bewusstsein zur Ruhe. Im Gespräch bewegt sich Bewusstsein. Und diese Bewegung hat eben die Eigenschaften, die wir vorher angesprochen haben. Diese Bewegung kann flach sein, kann absacken, sie kann aber auch ekstatisch Erkenntnisse aufreißen. Sie hat all diese Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten hat sie natürlich immer auch getragen von Inhalten, aber nicht nur von Inhalten. Das ist ein Wechselspiel zwischen Inhalt und Bewusstsein. Und das Bewusstsein, das sich hier zeigt, ist diese Haltung von Freiheit. Aber anders ist es in der Meditation nicht eine Freiheit der Ruhe, sondern eine Freiheit der Entfaltung. Ich nehme eine Haltung ein, in der Entfaltung ihre Freiheit findet. Durch wen? Jetzt wollte ich sagen durch mich, aber eigentlich stimmt's nicht. Durch uns, von mir mitgetragen, ist, glaube ich, die korrekteste Formulierung dessen. Weil wenn in einem Gespräch sie nur von mir käme und ich den anderen einfach links liegen lasse, ist offensichtlich in der Gesprächssituation, in der wir ja sind, etwas misslungen. Aber wenn es gelingt, hier in dem Entfaltungsprozess, in dem wir sind, wenn wir einander begegnen, nicht auseinanderzufallen. Und eines dieser Auseinanderfallen wäre eben das, dass einer der Gesprächspartner einfach links liegen gelassen wird. Wenn es gelingt, dass wir hier, ich sage auch ein sehr tief spirituell geladenes Wort, eins sind. Mhm. Und zwar im Gestalten des Werdens einsehen, bricht eine Freiheitsdimension des Werdens zwischen uns auf. Das ist natürlich etwas, das nicht nur auf Gesprächssituationen beschränkt ist, aber ähnlich wie Meditationspraxis eine spezielle Praxis ist, in der diese Seinsdimension, diese Bewusstheit in dieser Friedensdimension, Ruhe-Dimension praktiziert werden kann, kann eine Gesprächssituation dazu auch da sein, dieses menschliche Miteinander in dieser kreativen Entfaltung zu pflegen.
Ja, und das ist ein großer Anspruch in der Kultur, wo eigentlich die Vereinzelung und die Individualisierung so sehr betont wird. Weil was du beschrieben hast, jemand, der sich nach Transzendenz sehnt oder strebt, der leidet ja oft unter der Begrenztheit des Denkens oder des Gedanken und des Wortes. Ja, weil man das Gefühl hat, dass im Grunde genommen das, was ich bin, ist halt mein Gedanke und ist das, was ich sage und das bin ich. Und in dieser Einheitserfahrung, die du auch beschreibst, macht man die Erfahrung, oh, da gibt's was jenseits dieser Dimension, was immer schon ganz war, was immer schon eins war. Aber das ist halt nur ein Teil davon, weil was du ansprichst ist, dass da auch in der Realität, in der in der relativen Existenz sich etwas bewegt. Und das, was sich bewegt, bewegt sich auch jenseits von Wort und Tat. Und gleichzeitig sind Wort und Tat und Gedanken die Inhalte dessen, was sich bewegt. Und ich glaube, das ist ein radikales Umdenken und etwas anderes zu spüren und wichtig zu nehmen, was im Grunde genommen frei ist, weil es sich ständig bewegt, weil es ständig in Entwicklung ist und weil es nicht limitiert ist von Gedanken und wo man dann letzten Endes sieht, selbst Gedanken bin ich nicht. Ja, und meine Worte bin ich nicht. Es kommt letzten Endes auf das an, was wir miteinander teilen, was wir miteinander erleben und erkennen und erfahren und austauschen. Das ist die wirkliche Lebendigkeit.
Weil du mehrmals Transzendenz angesprochen hast. Und ich würde Transzendenz in diesem Zusammenhang sehen als Transzendenz meiner Getrenntheit. Oder mitgedacht, und das ist natürlich jetzt auch sehr philosophisch gedacht, aber es gehört trotzdem dazu, die Transzendenz der Subjekt-Objekt-Trennung. Und eben eine Einheitserfahrung, eine Erfahrung von Nichtgetrenntheit. Nur ist diese Erfahrung von Einheit im Gespräch eine andere Erfahrung von Einheit als die von Meditation, obwohl beide sehr miteinander zu tun haben. Es ist nämlich eine Einheit, wo etwas nicht getrennt wird. Und zu sehen, das ist wirklich, es hat einen anderen Charakter.
Wird im Sinne von ständig werden.
Ja. Es hat einen anderen Charakter als die Transzendenz der Meditation, wo alles in diese Stille geht. Es hat wirklich diese Transzendenz in diese Dynamik des Aufbruchs des Möglichens, wie es sich in unserem Bewusstsein darstellt, weil es ist ja dieser Prozess ist ja ein Bewusstseinsprozess, der dadurch getragen wird, dass permanent Mögliches in unserem Bewusstsein erscheint und wir darauf reagieren. Du sagst was, ich sehe eine mögliche Antwort und reagiere. Ich sag was, du siehst eine mögliche Antwort, möglich im Sinne von, dass es hier etwas beiträgt, dass es eine höhere Möglichkeit bringt und du reagierst drauf. Dieses Reagieren ist der Prozess auf die Möglichkeit zu reagieren, und zwar in idealerweise in ihrer höchsten Form. Und da kann man auch sehen, wir reagieren immer. Selbst wenn wir verstockt nicht reagieren, ist das natürlich eine Form von Reaktion, aber nicht unbedingt die höchste, weil es nicht die höchste Möglichkeit herausfaltet, herausöffnet. Und zu sehen, dass wir aber bewusst Agenten des Höchstmöglichen werden. Und das gelingt uns, je nachdem. Und es ist auch nicht der Punkt, hier perfekt zu sein, was immer das jetzt auch sein möge, sondern hier das uns Mögliche freizulegen. Aber es ist eine Transzendenz von meiner Getrenntheit, weil ich wahrnehme, dass der Prozess, in dem Fall der Dialogsprozess, der aber nichts anderes ist als ein Ast des Lebensprozesses als Ganzes, sich entfalten kann.
Wunderschön. Und die Erfahrung, wenn es gelingt, ist, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, wer reagiert hier eigentlich? Bist du es, der jetzt gerade reagiert hat, oder bin ich es, oder ist es das Leben selbst, was hier reagiert? Weil es nur diese eine angemessene Reaktion auf die Möglichkeit in diesem Moment gibt. Und das ist auch die Erfahrung in solchen Gesprächen wie an dem Wochenende der Herbstakademie, dass man plötzlich schaut und sich gemeinsam bewusst wird, also wer denkt das denn gerade oder wer sagt das denn gerade? Und man merkt, oh mein Gott, ja, ich hätte ja das Gleiche sagen können oder habe das Gleiche gedacht. Und es wurde einfach ausgesprochen und der Gedanke gehört nicht mir, sondern er gehört der Realität in diesem Moment. Und das ist eine wunderschöne Erfahrung und das ist wirklich etwas, was man lernen kann. Und deswegen ist das auch etwas, was wir pionieren oder wirklich entwickeln wollen, weil es hat viel mit Bewusstsein zu tun. Wie bewusst bin ich mir dieser Komplexität und dieser Bewusstseinsspanne, wo das alles gehalten wird?
Diese Erfahrung, die du ansprichst, dass jemand was anderes sagt, was man selber hätte sagen können, und dass es immer mehr so nebensächlich wird, wer was sagt, ist ja eine typische Erfahrung, würde ich sagen, dieses Prozesses. Und es ist, glaube ich, auch wert, sich anzusehen, woraus diese Erfahrung kommt, weil es einfach Sinn macht, weil es eine Logik hat, wenn ich nicht in meinen getrennten Welten bin, sondern wir mehr und mehr gemeinsam in dem Prozess sind, in dem wir sowieso sind, aber ich eben, weil ich nicht in meiner Getrenntheit verharre, ich wahrnehme, was in unserem Nicht-Getrenntsein, in diesem Dialogprozess sich als Möglichkeit zeigt. Wenn ich einfach auf meinen getrennten Welten, und sei es meine tollsten Ideen oder was, beharre, werde ich in meinem eigenen Bewusstsein nur Dinge wahrnehmen, die aus dieser Welt kommen. Und es wird in der Regel etwas sein, wo du keinen Bezug dazu hast, weil du nicht in meiner Welt sitzt. Und ich habe keinen Bezug dazu, was du sagst, weil ich nicht in deiner Welt sitze. Wenn wir das aber hintanlassen oder zumindest transparent werden lassen, weil der Prozess den Vorrang bekommt, dann entsteht eine Wahrnehmung, wo du auf einmal anfängst, Ähnliches wahrzunehmen, als was ich wahrnehme. Und da ist überhaupt nichts Esoterisches dran. Es ist schlicht einfach, dass man die Trennwand wegzieht. Und nicht in idealer Weise, nicht in einer perfekten Weise, mit allen Imperfektionen, die das Leben immer haben wird, aber trotzdem etwas sichtbar wird, das man miteinander teilt. Und was du angesprochen hast von der Herbstakademie, finde ich ja insofern auch einfach spannend, weil ich so erstaunlich finde, dass sowas eigentlich auch haltbar ist in einem Kontext mit Menschen, die das nicht als Lebenspraxis kultiviert haben. Weil man muss ja auch sagen, es ist ja deswegen uns so ein Herzensanliegen, weil es so ein zentraler Bestandteil unserer spirituellen Praxis ist. Und Leute, die so wie du und ich seit mittlerweile fast Jahrzehnten jetzt mit dieser Arbeit mit Endo Koen sind, wir wissen auch, dass das, ich sag mal, heftig war, dass es einen Preis gekostet hat und dass das wirklich immer wieder und immer wieder und immer wieder wie ein Kartenhaus zerfallen ist. Immer wieder, immer wieder wie ein Kartenhaus zerfallen ist. Aber dass es eben möglich ist, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, den wir erreicht haben, dass man darin auch einen Begriff, den Endo einfach gern verwendet, Seelenstärke entwickelt, sowas halten zu können. Und das, und auch das ist eine Erfahrung dieser Arbeit, es braucht in einem Kommunikationszusammenhang nicht mehr als eine kritische Masse, um einen ganzen Zusammenhang in dieser Dynamik zu halten. Ich habe das nicht, ich verstehe es nicht, ich kann auch nicht sagen, was die kritische Masse ist. Ich kann nur sagen, wenn ich erfahre, dass sie da ist.
Das stimmt. Es braucht eine kritische Masse und es braucht auch einen Reifeprozess. Und die Herbstakademie ist ja nun schon im 7. Jahr. Und für die, die halt konstant dabei waren und die Entwicklung gesehen haben, sieht man auch, dass diese Kultur immer bewusster geworden ist und immer mehr auch verstehen, was es braucht, dass diese Kultur halt sich weiterentwickeln und nicht zusammenfällt. Und ich glaube auch, dass es da so eine Bewusstseinsreife gibt in der Kultur selbst, die unabhängig ist von der Arbeit, die wir machen, wo wir uns speziell auch darauf konzentrieren, weil die andere Erfahrung, die ich mache auf der Herbstakademie und gerade dieses Mal, wo ja diese Inputs vor den Evolutionscafés als Dialog gestaltet wurden, dass man, glaube ich, merkt, dass neue Erkenntnisse heutzutage nicht mehr nur von Einzelnen gemacht werden können. Ja, sie müssen kollektiv gemacht werden. Und man will, dass man sich verständigt, um neue Potenziale zu finden. und neue Erkenntnisse zu machen. Und zum Beispiel gerade dieses Jahr waren diese Evolutionscafé wie eine Fortsetzung der Dialoge. Man ist einfach weitergegangen und das Interessante war, man ist genau mit dem Input, ja, mit diesem dialogischen, auseinandersetzenden, sich entwickelnden Input weitergegangen in den Cafés und kam dann mit einer noch höheren Erkenntnis hervor, die niemanden gehörte, sondern sie gehörte diesem Feld, was entstanden ist und was durch den Input ausgelöst wurde. Und ich glaube, diese Sensibilität ist da in unserer Kultur. Und die Menschen, glaube ich, die zur Herbstakademie kommen, schätzen genau dieses Forum des sich Einbringen und aktiven Gestaltens von Entwicklungsprozessen.
Nee, die Formulierung, dass sie dem Feld gehören, finde ich besonders zutreffend, weil das wirklich die Erfahrung widerspiegelt, dass da etwas, ein Erkenntniszuwachs da ist, das zwar von Einzelnen formuliert sein mag, aber letztlich nur aus dem Zusammenfluss des Gesprächs entstanden ist. Auch wenn jetzt dann jemand einzeln diesen einzelnen Schritt gemacht hat, alle Vorschritte sind von allen Seiten gemacht in dem Feld. Und du hattest vor einiger Zeit jetzt in diesem Gespräch auch von der Vereinzelung gesprochen und wie schwierig das in einer Kultur der Vereinzelung ist, sowas wirklich wahrnehmen zu können, wertschätzen zu können. Und unsere postmoderne Gegenwartskultur hat ja diese komische Doppelheit, dass sie einerseits so ein Miteinandersein sehr wertschätzt und sehr einfach wertschätzt, dass Menschen einfach, sagen wir mal, nett miteinander sind, sensibel miteinander sind. Und das sind alles ja tolle Sachen. Aber dass das getragen wird aus einer Weltwahrnehmung, die primär und vor allem die Einzelheit wahrnimmt. Sich selbst aus seiner eigenen Historie, Geschichte, Verletztheit, Tiefe, wie auch immer, wahrnimmt. Also man nimmt sich mehr als je zuvor in unserer Menschheitsgeschichte in dieser Vereinzeltheit wahr. Und auch das ist nicht nur schlecht, sondern das hat auch eine starke Wahrnehmung meines auch Einzelseins. Und wie du das angesprochen hast, ist mir einfach aufgefallen, dass obwohl das eigentlich dem, was wir machen wollen, entgegensteht, weil es eigentlich darum geht, diese Vereinzelheit zu durchbrechen, braucht es sie auch. Es braucht nämlich meine Einzelheit, meine Individualität, um hier überhaupt richtig intervenieren zu können, bewusst intervenieren zu können. Wir reden ja nicht, was so Gemeinsames auch sein kann von einem Herdentrieb. Tierisches Nicht-Getrennt-Sein ist toll, aber es ist ein Herdentrieb. Es ist schlicht und einfach ein Herdentrieb. Und wenn ich so formulieren darf, auch frühmenschliches Zusammensein in unseren Frühkulturen ist primär dieser Herdentrieb. Mit ein bisschen menschlicher Kultur entwickelt, und das ist toll, aber die Kräfte des Zusammenseins sind Herdenkräfte. Und das ist in diesem Sinn, in dem wir sprechen, schrecklich unbewusst. Unbewusst weswegen? Weil sich der Einzelne noch gar nicht erkannt hat. Man mag sich vielleicht mehr der Nicht-Getrenntheit bewusst sein, in einem magisch-archaischen eingebettet sein ins Naturganze, aber man hat sich als Einzelner noch nicht erkannt. Das ist eine schreckliche Unbewusstheit. Jetzt sind wir uns natürlich im Laufe unserer Geschichte dieser Einzelheit sehr bewusst geworden. Und da ist eine unheimliche Kraft drin, nämlich die Kraft der Verantwortung. Aber man kann sich in dem auch verlieren, indem man nur das wahrnimmt und nicht wahrnimmt, dass selbst die Individualität ein Produkt eines gemeinsamen Prozesses ist, in dem wir gemeinsam drinnen sind. Selbst, dass wir uns radikal vereinzelt wahrnehmen, ist Produkt eines gemeinsamen Prozesses. Hat eine gewisse Ironie. Aber wenn man das erkennt, und das ist meines Erachtens eine der Grundlagen des evolutionären, einer evolutionären Weltwahrnehmung, dann sieht man, dass mein Einzelsein, mein Individuumsein eine Funktion übernehmen kann, um für den Prozess da zu sein, der nicht vereinzelt ist, sondern der eins ist. Und wenn das aufbricht, dann, glaube ich, bricht sowas auf, was Endo evolutionäre Erleuchtung meint. Und dann wird, weil das meines Erachtens in Begegnung nur aufbrechen kann, ein Gespräch, ein erleuchtendes Gespräch.
Das ist spannend, was du sagst, Tom, weil was mir gerade klar wird, ist, dass um sich in der Bewegung zu begegnen, braucht es eigentlich das bewusste Individuum,
ja,
was sich seiner Individualität bewusst ist und ganz bewusst dann auch die Entscheidung trifft, sich mit dieser individuellen Wahrnehmung und Stärke zu begegnen und genau das nicht zu tun, was diese Vereinzelung und Individualität verstärkt, sondern was es möglich macht, sich als Individuum in einem Entwicklungsprozess zu begegnen. Mhm. Und so ein Gespräch, was wir führen, steht in einem Entwicklungsprozess.
Ja, ja.
Und es braucht im Grunde genommen dein Wissen um deine Individualität und es braucht mein Wissen um meine Individualität, dass wir uns wirklich begegnen können, jenseits der Konzepte und Ideen und fixen Vorstellungen, wer wir sind.
Jetzt möchte ich nochmal reinbringen, was du am Anfang mit reingebracht hast, wo du das Denken angesprochen hast. Weil das, was wir gerade jetzt herausgearbeitet haben, hat ja verschiedene Elemente. Und das eine ist eine gewisse Sensibilität. Also diese Wahrnehmung der Prozesshaftigkeit ist zum guten Teil eine Sensibilität gegenüber der Prozesshaftigkeit. Ich merke, dass etwas sich in seiner Lebendigkeit entfaltet. Aber wenn ich nicht in der Lage bin, auch kognitive Eigenschaften hier mit einzubringen, dann habe ich keine Ahnung, was hier abgeht. Dieser Prozess, in dem wir hier sind, in diesem Gespräch zwischen uns zwei, ich kann eine gewisse intuitive Wahrnehmung haben, aber ich habe keine Ahnung, was abgeht, wenn ich nicht den Kontext dieses Gesprächs verstehe, der zwiebelschalenhaft nach außen erweiterbar ist, bis dass ich wahrnehme, dass dieses Gespräch, also ich kann es in unserem kulturellen Umbruch wahrnehmen, wo wir sehen, dass dieses Gespräch gerade auf dem Höhepunkt einer bestimmten Kulturepoche geführt wird, die man Postmoderne nennt und wir einfach kognitive Daten haben, was diese Postmoderne ausmacht und es qualifizierte Überlegungen gibt, was die nächste Antwort auf diese Kulturepoche sein wird, weil auch das eine kognitive Leistung, die Schattenseiten dieser Kulturepoche sichtbar geworden. Ich kann aber sehen, dass diese Epoche nur eine Epoche unter Epochen ist und dass die 100.000 Jahre menschliche Kulturgeschichte in Epochen wahrnehmbar ist und ich diesen Prozess sehen kann, den man Menschheit nennt. Menschheit ist ein Prozess. Aber um das überhaupt wahrnehmen zu können, muss ich denken können und brauche ich Wissen. Weil nur durch das Denken und Wissen bekommt dieser Prozess diese große Dimension, von der wie wir hier gerade sprechen, wo es nicht nur Steffen und Tom reden und sind sehr inspiriert über etwas, sondern wir nehmen uns einen historischen Prozess wahr. Aber den sehen wir nicht, ohne denken zu können, analysieren zu können, verstehen zu können, ohne Bildung, ohne Kognition, ohne Denken.
Ja, wunderschön. Und das braucht unsere Individualität.
Yeah.
Um wirklich denken zu können, um selbstständig denken zu können, um wirklich auch gegensätzliche Standpunkte abwägen zu können, braucht man eine individuelle Reife. Ohne dem geht es nicht. Und dann kommen wir wieder auf das zurück, dass allein die Wahrnehmung von Bewusstsein nicht ausreicht, sondern es braucht auch dieses Denken. Und ich glaube auch, dass es braucht dieses entwickelnde Denken, um überhaupt mehr als das reine Wissen oder Verstehen wahrnehmen zu können.
Schön. Ich würde gern das Gespräch jetzt auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aufmachen. Dazu sage ich mal vorab wieder die Telefonnummern, unter der Sie uns hier im Studio in Frankfurt erreichen können. Die deutsche Telefonnummer wäre 0234 543 98 10. Die österreichische 0126 505 40. Die Schweizer 044 595 90 30. Der Zugangscode 92 54 32, gefolgt von der Raute-Taste 92 54 32, gefolgt von der Raute-Taste. Wie immer dazu gesagt, die Telefone sind stumm geschaltet. Mit der Stern-6-Tastenkombination können Sie Ihr Telefon freischalten und nach Ihrem Gesprächsbeitrag wieder stumm schalten. Die E-Mail-Adresse, unter der Sie uns schriftlich erreichen können, radio@enlightennext.de. radio@enlightennext.de. Und ich würde vorschlagen, wir machen mal die Leitung auf und sehen, ob jemand hier sich mit eingebracht hat. Momentan höre ich nur ein Pfeifgeräusch. Weiß nicht, ob das ein dauerhaftes Problem ist. Mal sehen. Ich höre gerade. Okay. Die Technik sagt, dass sie das Problem handeln kann. Wenn denn aber momentan noch nicht der Fall ist, greife ich mal auf eine der E-Mail-Fragen zurück, die uns hier erreicht hat. Hier auf meinem Bildschirm sehen. Und da fragt eine Zuhörerin: Lieber Tom und Steffen, diese Kommunikationsform, die ihr so schön beschreibt, beschreibt ja ein Potenzial, das die Art, wie wir zusammenleben und zusammenarbeiten, völlig revolutionieren wird. Die Vorstellung, dass diese Kommunikationsform nicht nur an Wochenenden wie der Herbstakademie kultiviert wird, sondern sich eine Gesellschaft entwickeln, wo diese Kommunikationsform normal wird, ist unglaublich inspirierend und ist das, was mich selbst motiviert, dies zu üben und so oft und häufig, wie ich kann. Liebe Grüße.
Ja, den kann ich nur zustimmen. Also das ist genau auch das, was mich inspiriert, weil wenn man dieses Potenzial mal richtig groß denkt, dann erlaubt es eigentlich die Möglichkeit, in einem ständigen Prozess zu Erkenntnissen zu kommen und Potenziale freizulegen, die wirklich im Fluss der Evolution passieren und nicht getrennt davon. Dass sich Wissen nicht einfach verselbstständigt und eine eigene Dynamik annimmt, sondern dass man wirklich miteinander auf Situationen reagiert, die wirklich ganz reale Antworten brauchen.
Ich würde ja, ganz der Fragestellung zustimmend sagen, dass wir hier wirklich von etwas sehr Revolutionären sprechen. Also um hier wirklich sehr vollmundig zu sein. Ich glaube, diese evolutionäre Weltsicht hat eine ähnliche Tragweite wie die Entwicklung der Individualität. Und wenn man sich die Menschheitsgeschichte der letzten 100.000 Jahre ansieht, glaube ich ja, dass die Sichtweise vom C.G. Jung hier sehr viel richtig auf den Punkt gebracht hat, wo sie diese Geschichte als eine Geschichte der Individuation beschreibt, wo sie genau diese Individualität herausarbeitet, von der wir hier gesprochen haben, aber eben auch mit all den Entfremdungserscheinungen und Vereinzelungserscheinungen, die diese Individualisierung und Vereinzelung ausmachen. Was jetzt möglich wird, ist, dass wir auf einer Ebene von Bewusstsein und Bewusstheit. Wieder wahrnehmen, dass wir Teil eines großen Lebensprozesses sind. Und dass es uns hier wirklich auch möglich ist, als Menschheit eine Kultur zu gestalten, die diese Vereinzelung durchbricht, nicht indem sie unsere Individualität aufhebt, sondern indem sie die Individualität einbettet in eine Wahrnehmung, in eine bewusste Wahrnehmung des Prozesses, dem wir als Leben und auch als menschliches Leben sind. Und dass das eben nicht nur Wochenendgespräche sind, sondern dass das die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, die Art und Weise, wie wir Arbeit gestalten, die Art und Weise, wie wir Mensch sind, radikal verändern kann. Ich glaube, dass es eine tiefe Umgestaltung unseres Menschseins ermöglicht.
Ja, das hast du toll gesagt, Tom. Ich glaube, das ist genau das, worauf die Hörerin reagiert, dass es wirklich ein großer Entwicklungssprung ist, über den wir reden.
Eine zweite Frage, die uns hier per E-Mail erreicht. Ein sehr schöner Dialog. Ihr habt von Bewusstseinsbewusstheit und von Prozessbewusstheit gesprochen. Was ist das Verhältnis dieser beiden Aspekte in einem erleuchtenden Gespräch? Muss man eine tiefe Erfahrung des Bewusstseins ohne alle Inhalte zum Beispiel in der Meditation gemacht haben, um sich diesem Prozess wirklich hingeben zu können? Steffen, was meinst du?
Ich glaube, gute Frage. Ich glaube, es braucht vor allem ein großes Interesse über die Vereinzelung hinauszugehen. Und ich glaube, Erfahrungen kommen damit. Kommen mit dem Interesse, sich selber zu strecken und zu erweitern. Und über die eigene Begrenzung hinauszugehen. Mhm. Und das kann bei dem einen schneller passieren und bei dem anderen dauert es länger, weil gleichzeitig diese Individuation, die du beschrieben hast, Teil dieses Entwicklungsprozesses ist.
Andrew Cohen hat auf dem Sommerretreat in der Toskana, wo wir im August waren, auf eine ähnliche Frage, was für mich sehr interessant ist, gesagt. Da ging es darum, ob eine evolutionäre Erleuchtung eine traditionelle Erleuchtung braucht. Und er hat eigentlich zu meiner Überraschung gesagt, nein, braucht es nicht. Und hat das ausgeführt, dass er Menschen kennt, die sind zu diesem Werdensprozess, den wir hier in seiner Gesprächsform, seiner Dialogform hier uns angesehen, radikal erwacht. Da ist eine Kreativität, zu der die erwacht sind, ein Lebensprozess, zu dem sie erwacht sind, der authentisch und real ist. Und das sind Menschen, die nicht unbedingt
zu dieser Seinstiefe erwacht sind, die traditionelle Erleuchtung ausmacht, die in traditioneller Erleuchtung beschrieben wird. Aber er hat dann einen interessanten Zusatz gesagt, dass bei Menschen, bei denen das der Fall ist, es immer eine eigentümliche Schrillheit dieser evolutionären Dynamik gibt. Und das deckt sich sehr mit meiner eigenen Erfahrung mit Menschen, die wirklich zu diesem kreativen Impuls zutiefst erwacht sind, also die über ihre individuelle Getrenntheit wirklich hinausgehen können, um in diesen Lebensprozess der Kreativität als ganzer Mensch einzusteigen. Aber da ist etwas.
Wenn du jenseits von all dem auch in diese ursprüngliche Transzendenz, auch wieder so ein großes Wort, aufgewacht bist. Aufgewacht bist heißt ja nichts anderes, als dass du merkst, dass es da ist. Dass du es nicht verträumst. Dass du wahrnimmst, dass etwas ist, das auch jenseits all dieses Prozesses ist. Und da ist eine andere Qualität mit dabei, die kommt aus dieser Seinstiefe. Die kommt nicht aus diesem Werdensprozess. Und wie das eine mit dem anderen zusammenhängt, ich weiß es nicht. Ich bin aber überzeugt davon, dass es zusammenhängt. Und dass der Werdensprozess eine völlig andere Tiefe hat, wenn er aus dieser Transzendenz von Sein getragen ist.
Spannend. Ich glaube, wenn ich das so zuhöre, würde ich dem auch spontan zustimmen. Und vielleicht ist das auch der Unterschied, wie frei ist man, wenn man nicht in dieser kreativen, in diesem kreativen Ausdruck, in diesem kreativen Werden ist. Wie frei bin ich, wenn ich einfach auch in der Stille bin,
ja,
und vertraue der Tatsache, dass nichts fehlt und dass ich nicht getrennt bin vom Ganzen. Weil ich glaube, dieses Schrille, was du ansprichst, das drückt sich oft aus mit so einer Art Getriebensein. Diesen kreativen Impuls folgen zu müssen, auf Teufel komm raus, könnte man sagen. Ja, aber manchmal ist genau das halt nicht gefragt. Ja, manchmal ist es einfach wichtig, auch im Gespräch miteinander zu sein, ohne das, was gesagt wird.
Noch eine Frage. Nachdem die Zuhörer offensichtlich gemerkt haben, dass wir mit unserer Telefonleitung hier eine Schwierigkeit haben, kommen noch einige E-Mail-Fragen per E-Mail herein. Diejenigen, die vielleicht noch versuchen, sich per Telefon einzuwählen, die E-Mails sind heute auf jeden Fall der bessere Kanal. Die Frage, die hier jetzt durchgekommen ist, da schreibt die Hörerin, in Deutschland hat die Entdeckung des Gesprächs sogar eine Tradition. Goethe hat in seinem Märchen eine Gestalt sagen lassen, was ist erquicklicher als Licht? Das Gespräch. Auch sind seine Gespräche mit Eckermann ein herrliches Zeugnis von entstehender Weisheit. Der Sprung ist, wie er beschreibt, dass unsere Zeit uns alle aufruft, im großen Gespräch teilzunehmen. Danke.
Sehr schön.
Das wusste ich gar nicht. Also mir war klar, dass Goethe auch mit den Gesprächen mit Eckermann wirklich so eine Kultur gepflegt hat, aber dass er das so auf den Punkt gebracht hat, ist mir neu. Find ich auch irgendwie toll, zu sehen, dass es hier sehr wohl auch Menschen gab vor 200 Jahren, die diesen Impuls schon aufgegriffen haben. Und eigentlich ist es auch wieder nicht verwunderlich, weil Goethe ja wirklich zu der Vordenker einer evolutionären Weltsicht und auch einer Sicht einer kreativen Lebendigkeit gehört hat. Und zu sehen, dass es auch eben in der Kulturgeschichte immer wieder Menschen gibt, die wahrnehmen, wie entscheidend menschliches Gespräch ist. Menschliches Gespräch steht ja meines Erachtens auch als Metapher des kreativen Miteinanders. Natürlich reden wir einerseits vom klassischen Gespräch, das, was wir jetzt gerade führen. Wir tauschen Worte miteinander aus und Worte ergeben Worte und bauen an etwas, das hier in diesem Dialog sich entfalten kann. Aber jedes menschliche Reagieren aufeinander, sei es auch wortlos, ist, wenn es ein aufeinander bezogen sein ausmacht, eine Form eines Gesprächs. Was in diesem Sinne Gespräch ausmacht, ist, dass Bewusstsein auf Bewusstsein reagiert und hier etwas entstehen lässt. Und ich glaube, das ist auch das Spannende, was wir hier angesprochen haben, was wirklich dann uns berechtigt zu sagen, es gibt erleuchtende Gespräche, weil in diesem Miteinander aufeinander bezogen sein und vor allem auf diesen kreativen Impuls zwischen uns bezogen sein, etwas aufwacht. Ein kreativer Impuls des Lebens selber. Und ich denke, das ist die Dimension, wo man sagen kann, Gespräche, wenn sie bewusst geführt und entwickelt werden, wenn sie von einer tiefen Geisteshaltung getragen werden, können erleuchtende Gespräche sein und insofern auch Grundlagen einer erleuchtenden Kultur. Und ich glaube, das ist unsere Arbeit. Wir sind auch am Ende unserer Zeit. Danke für die Fragen, die uns noch per E-Mail erreicht haben, die wir nicht mehr beantworten können. Danke auch für die, die offensichtlich uns auch versucht haben, per Telefon zu erreichen. Wir haben das per E-Mail gehört, dass einige es doch versucht haben. Danke. Und wir freuen uns, das Gespräch nächste Woche weiterführen zu können.
Vielen Dank und schönen Abend.
Schönen Abend aus Frankfurt.